verehret durch eine Statue mit der Überschrift dem unbekannten Gott. Diesen unbekannten Gott verkündige ich euch, den ihr verehret, ohne ihn zu kennen. Und sagt dann, ja, also nicht mit Händen, Menschenhänden gemachten Tempeln und so weiter, sondern dieser Gott, den ich euch jetzt verkündige, der lebt und weht in uns allen. Das sagt er zu den Athenern, die ihn dann abgelehnt haben. Bitte. Das heißt jetzt, auf der Ebene und den Ordnungen des Kosmos ist Gott als Schöpfer in maximaler, wunderbarer Schöpfertreue. Hört er das Schreien der jungen Raben? Nicht? Erbarmt er sich seines Viehs? Ja, und so weiter und so weiter und so weiter. Also, ja. Bitte, könnte ich im Moment Atem holen, wenn er mir nicht das ermöglicht würde? Würde mein Herz die Pulsschläge ausführen können? Noch einen nächsten, wenn er das nicht als Schöpfer innewohnend schlagen lassen würde? Nicht? Bitte, ganz einfache, selbstverständliche Dinge. Also er ist als Schöpfer überall in der Schöpfung da. Aber als der unendliche Gott und Vater ist er nicht da. Da ist er auf dem Thron als Richter und als Herrscher. So. Im Kosmos. Weiter. Danke für die Frage. Die war gut.
Ausnahmsweise.
Ich wollte eben sagen, mir sogar sehr wohlgefällig. Nun, das Letzte, uns betreffend, schreibt Paulus, wenn diese Hütte, was ist das? Oder anders ausgedrückt, wir tragen diesen Schatz, wo? In irdenen Gefäßen. Und wenn diese Hütte, dieses irdene Gefäß abgebrochen wird, durch den Tod, durch Sterben, was passiert dann? Dann haben wir einen Bau, Achtung, wo? Nein? In den Himmel, jetzt Achtung, einen Bau von Gott in den Himmel, nicht mit Händen gemacht. Also in welchen Himmeln? In den Originalhimmeln natürlich. Diese Himmel und diese Erde, alles das, was da drin ist, ist eine aus Gott herausgestellte Schöpfung, jetzt mal weitgehend sich selbst überlassen und deshalb war auch hier erst das Werden von Bösen und Widergöttlichen möglich. Aber da drin hat er alles modellartig in den Himmel auf seine Weise, auf der Erde auf ihre Weise herausgestellt, was in ihm in Vollkommenheit und Herrlichkeit alles vorhanden ist. Also ist das auch für uns nicht alles umsonst oder geht uns nicht mehr an, sondern an dem Sichtbaren und diesem Kosmos noch Unsichtbaren können wir was kennenlernen?
Die Liebe Gottes.
Alles, was in Gott und in der Unendlichkeit Gottes vorhanden ist. Im Neuen Jerusalem gibt es keinen Tempel mehr. Habe ich als Architekt sofort einen Stoßseufzer losgelassen. Hätte gern mitgebaut, nicht? Nur weiterlesen, mein Lieber. Denn Gott, der Herr und das Lamm sind ihr Tempel. Aha. Kann ein Sohn in den Palast seines Vaters Königs eintreten? Kann ein Priester, ein hoher Priester bis ins Allerheiligste? Was heißt das für uns? Unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott, das noch mehr als nur in das unzugängliche Licht hineinversetzt. Und wie es im Herzen und in Gott aussieht, darüber geben alle Ordnungen der Stiftshütte und des Tempels Salomo und des Tempels Hesekiel Auskunft, bis in alle Einzelheiten. Er ist dann der Tempel, Original, von welchem alle anderen Darstellungen nach dem Worte Gottes Abbilder sind. So. Also reicht, ich glaube, jetzt können wir weiterfahren. Unter diesem Thema prophetische Geografie durften wir bis jetzt schon großartige göttliche Orientierungen sehen und bemerken. Und zwar nicht nur über die Erde, sondern auch in Bezug auf die Himmel und alles, was außerhalb, oder alles, was die Dinge grundsätzlich kennenlernen, die außerhalb dieser Schöpfung sind, die allein ohne Anfang und ohne Ende sind. In der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Aus unserem Gotteswort, was wir jetzt, bis jetzt hören durften, was wir jetzt hören, und was wir noch hören werden, dürfen, eine großartige göttliche Orientierung. Und die großartige göttliche Orientierung beginnt, wo haben wir gelernt? Im Orient, nicht? Orientierung. In Jerusalem. Ich habe kurz darauf hingewiesen, am Vorabend, am ersten Mal, dass die biblisch-geografischen Namen und Gegebenheiten, ob Berg oder Tal oder Meer oder Fluss oder Hügel und wie die geografischen Bezeichnungen alle heißen mögen, jede einzelne hat eine ganz gewaltige geistliche Bedeutung. Nur kurz, die Berge stellen die Reiche dieser Welt, sowohl die himmlischen als die irdischen dar, die Berge. Und die Täler, alle Tiefen der Gottheit. Im Hebräischen heißt Tal Tiefe und Tiefe auch Tiefe. Das gleiche Wort. Und die Meere, Nationen und das Trockene, nannte Gott Erde, einzige Möglichkeit, um fruchtbringend zu pflanzen und ein Wachstum fördern zu können. Und so weiter. Jetzt beachten wir ganz schnell im Vorübergehen primitiverweise, dass die in der Bibel festgehaltenen geografischen Bezeichnungen vom ersten Blatt der Bibel bis zum letzten, gibt es da geografische Bezeichnungen, dass die heute alle hochaktuelle, massive Bedeutung erhalten haben. Ich nenne einige. Spielt der Begriff Israel eine Rolle, also Land Israel, Jerusalem? Die ganze Weltpolitik und die Brisanz in Bezug auf die Frage eines dritten Weltkrieges liegt in der Frage Orient, Mittlerer Orient und Jerusalem und Israel. So. Das wissen die ganzen Kosmokratoren und die Menschen auf der Erde mehr oder weniger. Ne? Jordan, Sinai, Ägypten, Syrien, Libanon, Libyen, Arabien, Äthiopien, Damaskus, Persien, Mesopotamien, Euphrat, Tigris, Ararat, Asien, Griechenland, Rom, Spanien, Zypern, Kreta, Malta. Und so könnte man noch den ganzen Abend weiterfahren. Sind die Begriffe immer noch da heute? Nicht nur das. Jetzt werden alle diese Begriffe gefüllt mit explosiv Stoffen geistlicher Art, nicht? Dämonischer und anderer Art, im Vergleich unsere unheimlichen Atomsprengkörper nichts dagegen sind, was an Geisteskräften in all diesen geografischen Begriffen jetzt, was da sich in hoher Hochspannung immer mehr zur letzten Explosion entwickelt. Nicht nur das, sondern die sogenannte Völkertafel. Wo hat Gott auf diesen geografischen Gegebenheiten auf unserer Erde mit ihren gottgegebenen Namen im Worte Gottes festgehalten? Was hat er da auf dieser G-Erde bestimmt? Wer soll da wohnen? Antwort: der Mensch. Dem Menschen habe ich die Erde als Wohnsitz zugeteilt. Was schreibt Paulus an der Stelle wieder, wo er sich von den stoischen und epikureischen Philosophen in Athen auf den Areopag gestellt worden ist? Ich darf da nicht stehen bleiben, ich gebe eine Bibelstunde für sich. Gestellt wurde und nun seine Rede hält. Da sagt er unter anderem: Gott hat aus einem Blut alle Menschen geschaffen. und hat ihnen allen ihre Wohnsitze und ihre Grenzen zugeteilt. Apostelgeschichte 17. Aha. Hat also unsere Schweiz ihre Grenzen irgendwie so per Zufall so bekommen, nicht? Und die Grenzen Israels und alle Grenzen. Ha. Und jetzt haben wir im 5. Buch Mose, habe ich das notiert, die Stelle genau? Und gemeint, 5. Buch Mose, ich glaube im 33. Kapitel, 32. 5. Mose 32, Vers 8 und folgende. Als der Höchste den Nationen, es sind ihre 70 nach der Völkertafel von 1. Mose 10, so viel Semiten, so viel Hamiten, so viel Japhetiten, zusammen 70. Väter der Nationen. Und dort lesen wir noch, was Gott ihnen für Ländereien, Gebiete im Osten oder Westen oder Süden oder Norden zugeteilt hat. Aber jetzt kommt die wichtige Aussage. An dieser Stelle, 5. Mose 32, 8 und folgende. Als der Höchste den Nationen die Grenzen ihrer Wohnsitze zugeteilt hat, bestimmte er die Grenzen nach der Zahl der Söhne Israel. Was wollen wir damit machen? Was haben denn die Söhne Israels unter den Nationen zu tun? Ich kann ja nur sagen, wie ich es sehe. Nämlich, nach der Zahl der Söhne Israels, die während den Jahrtausenden ihrer Zerstreuung unter alle Nationen in den Grenzen der einzelnen Nationen Wohnraum gefunden haben. Nach dieser Zahl der Söhne Israel hat Gott die Grenzen der einzelnen Nationen bestimmt. Gibt es in Russland viele Söhne Israels in Asien? Dort ist das Hauptkontingent der 10 Stämme. Gibt es im Westen, in den USA, viele Söhne Israels? Jetzt ein, liebe Geschwister, nördlich vom Rhein, ich bin ja auch nördlich vom Rhein, wenn ich jetzt Folgendes aussprechen darf. Adolf Hitler hatte in seinem Herzen beschlossen, in meinem Machtbereich existiert eines Tages kein einziger Jude mehr. So. Hat Gott diesen Entschluss gehört, in seinem Herzen gesehen? Jawohl. Vor Gott hat er das schon getan. Alle Juden in seinem Machtbereich umgebracht. Vor Gott eine vollzogene Tatsache. So. Muss er sich dann wundern, wenn sein großdeutsches Reich eines Tages überhaupt keine Grenzen mehr hat? Wenn ein englisches Weltreich zu einem Trümmerhaufen zusammengebrochen ist, warum? Nach dem Ersten Weltkrieg zu treuen Händen aus dem Schoße des Völkerbundes in Genf, aller Nationen versammelt. Bitte, Weltreich, christliches Weltreich England, Auftrag aus dem Schoße versammelter Nationen in Genf, den Juden eine nationale Heimstätte in Palästina zu schaffen. Das hätte England damals mit einem Federstrich machen können, hätte niemand dran gedacht, auch nur etwas dagegen zu tun, damals. Wäre nichts zu machen gewesen. Ach, der Völkerbund hat das beschlossen und England hatte die Macht. Nein, nichts geschehen, sonst geht im Teil. Zweiter Weltkrieg, jetzt nicht nur kleiner Völkerbund in der kleinen Schweiz am Genfersee, UNO-Versammlung aller Nationen, wo jetzt? In New York, UNO. Sagen, so ihr Engländer, aber jetzt nach der Hitlerzeit, schleunig den Juden einen Staat geschaffen. So. In der Nacht vom 14. auf den 15. Mai 1948 signalisieren sie vom Mittelmeer aus mit dem Treuhändermandat, da haben wir von jetzt ab nichts mehr zu tun. Hat der Gott Israels das gehört? Was geschah in gleichem Augenblick? Mitternacht. Wurde der Staat Israel ausgerufen. Dann sage ich, zum Glück haben nicht die Engländer die Ehre, dass es einen Staat Israel gibt, sondern der Gott Israels. So. Und seither, englisches Weltreich, ein Trümmerhaufen, der die Belastung aller übrigen Nationen bedeutet. Kann Gott reden? Als der Höchste den Nationen die Grenzen ihrer Wohnsitze zuteilte, setzte er ihre Grenzen fest nach der Zahl der Söhne Israel. Und wenn unsere kleine Schweiz offenbar nicht viel Söhne Israels beherbergt hat, nicht wahr? Na ja, die sind einfach nicht gekommen da ins Gebirge, nicht? Ja. Ein bisschen gleicht ja auch. Übrigens, da im Bündnerland gibt es ja die prächtige Ebene da über den Bergen, wie heißt die? Engedi. Ne? Und was da die Bündner für eigenartige Namen haben. Also wer Hebräisch kann, der ist im Bild. Bitte, aber eines. Warum wurde unsere Schweiz zweimal vor einem dritten Weltkrieg bewahrt? Also nur Möglichkeit eines Grundes, sage ich jetzt. Ne? Obwohl sie mittendrin lag, beides mal. Ne? Achse Rom-Berlin, nicht? Mittelpunkt Schweiz. Ne? So. Warum? Es war während dem Zweiten Weltkrieg und schon vorher für die Juden noch eine Zufluchtsstätte, eine letzte. Es gab dann einen Film, Letzte Chance, einen ergreifenden Film. Letzte Chance. So. Ist das ein geografischer Begriff, eine geografische Angelegenheit? Wo haben wir diese Orientierung? Nur im Worte Gottes. Völkertafel und ihre Wohnsitze. Die Stellen haben wir in Apostelgeschichte 17, 26 bis 27 und die fünfte Mosestelle habe ich schon erwähnt. Dann haben wir gesehen, unsere Erde ist, eigenartige Sache, selbstverständliche Tatsache geworden, längst eingeteilt in Längen- und Breitegrade und haben beachtet, was Gott dem Abraham gesagt hat, durchziehe das ganze Land, die ganze Erde, nach ihren Längen und Breiten, denn das alles habe ich dir und deinem Samen geschenkt. Und du wirst einmal darüber herrschen, über das alles. Längen und Breiten sind alles horizontale Dinge. Nicht? So. Was ist jetzt, man darf nicht sagen, der Gegensatz, aber dass diese zwei Begriffe ergänzende Dinge, ein Senkblei. Ist das ergänzende Handwerk des Architekten und Baumeisters für die Messschnüre, die oft, bevor ein Bau begonnen wird, auf dem Baugelände, wird das sogenannte Schnurgerüst, die Messschnüre gezogen, wo dann die Mauern und die Mauerecken und so weiter alles hinkommen soll. Alles horizontal. Die Messschnüre ordnen die Beziehungen, ja, jetzt bleibe ich beim Bau, von Nachbar zu Nachbar, horizontal. Oder von Mensch zu Mensch, horizontal. Beziehen sich nur auf horizontale Ordnungen, Gegebenheiten, Abstände und Längen und Breiten. So. Was ist mit dem Senkblei? In dem Stück das Gegenteil. Ne? Wann erst erscheint das Senkblei auf der Baustelle? Wenn das Schnurgerüst vollendet ist. Ne? Dann sind an einer Stelle eine Schnur so und die andere kommt so. Und wo zwei Schnüre sich kreuzen, ist beim kommenden Bau was vorhanden? Eine Hausecke. Ne? So. Jetzt lässt der Baumeister, der nach dem Vermessungsingenieur kommt, seinen Senkel setzt er hier an, nachdem er die Baugrube gegraben hat, bis auf guten Grund, ne? Lässt er den Senkel, Senkblei hier runter. Bis auf den guten Grund. Was passiert jetzt? Jetzt wird der Grund gelegt. Und was passiert jetzt mit dem Senkel? Jetzt während der Bau wächst, wird der Senkel ständig hochgezogen, bis der Bau vollendet ist. So. Jetzt darf ich schnell etwas sagen. Israel als Nation ist Vermessungsingenieur Gottes. So, Längen und Breiten haben wir gehört, ne? Durchziehe das Land, die ganze Erde nach ihren Längen und Breiten. Staub der Erde. Sand am Meer. Und was sind wir? Als Gott seinen Sohn von droben in diesem Kosmos herunterließ zur Erlösung, da war er das Senkblei in der Hand des großen Baumeisters Gottes. Wie weit ließ er seinen Sohn hinab? Hinab. Bis auf die Erde? Bis in die untersten Örter der Erde, bis ins Herz der Erde, bis ins Totenreich. Und das ist die Baugrube Gottes. So. Aber hat er ihn da unten gelassen, dieses Senkblei? Nachdem er da unten den Grund gelegt hat, für die eine ganze neue Schöpfung, die nie vergehen wird, sondern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geführt werden wird, hat er dieses Senkblei wieder heraufgezogen. So. Und sie ist immer höher. Und was sind wir? Sind wir Mitarbeiter Gottes? Wird durch alles, was Gott seiner Schöpfung von Israel und allen Nationen, allen Engeln verheißen hat, alle Verheißungen sind Ja und Ja, Amen in ihm, aber wir sind ja seine Glieder und durch uns seine Glieder, wir sind das Senkblei, das Gott immer höher zieht, das heißt, den Bau der neuen Schöpfung bis zur Vollendung. Messschnüre, Senkblei. Ah. Eine Vorstellung einer vierten Dimension, die jeder Erstklässler schon kennt. Und jedes Sonntagsschul auch. Sonntagsschulkind auch. Kennt die Schrift vier Dimensionen? Länge, Breite, Tiefe, Höhe. Das sind vier Dimensionen, bitte. Sehr einfach. Sehr einfach. Länge und Breite, alles was an der Erdoberfläche vorhanden ist, nicht? Länge und Breite eingeteilt. Alles was von der Erdoberfläche weggeht, ist Höhe. Und alles was der Erdoberfläche reingeht, ist Tiefe. Hat das jedes Kind schon kapiert? Ja, nur wir Gescheiten nicht. Nichts zu machen. Nichts zu machen. So wunderbar. Länge, Breite, Tiefe und Höhe. So. Jetzt kommt ein Hauptunterthema in unserem Gesamtthema prophetisch-biblische Geographie. Und das heißt, kurz und bündig, Ost, West. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Ja. Das ist auch Ost-West. Und diese Bewegung macht vor unseren Augen täglich die Gestirne jede Nacht. Ja. Ost-West. Dann haben wir aber gelernt, da ist eine Mitte, Jerusalem, Israel. Und da hat Gott eine eigenartige geografische Grenze gesetzt zwischen Ost und West, die von Jerusalem genau etwas nach Westen verlagert ist. Das werden wir sehen. Die Skizze ist hier die Antwort. Nur schnell, was wir hier vor uns haben. Hier Israel, Ägypten, das heutige Kleinasien, Türkei, Griechenland, Mazedonien, unterster Teil vom Stiefel, Afrika, Küste, Libyen, Ägypten, Mittelmeer, Zypern und Kreta. So. Und was ist denn das hier? Das Asien des Neuen Testamentes meint ja nicht vorerst meint ja nicht den Begriff von heute. Wenn wir von Asien reden, dann wissen wir, was wir meinen. Ja, bis nach Japan. Sondern das Neue Testament versteht unter Asia nur die damalige römische Provinz Asia, in welcher die sieben Gemeinden waren, von Ephesus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis Laodicea. Ich habe diese geografisch, ihr seht das ja, eine Landkarte von dem Bezirk, eingetragen und erstaune, dass das so ein fast rechtwinkliges Dreieck ist und ein irdisches Siebengestirn. Nicht bildlich gesprochen, darf man so sagen. Aber was sagt die Schrift? Mit was werden die sieben Gemeinden verglichen? Mit sieben goldenen Leuchtern? Sind das Lichter? Sieben. Und über jede der sieben Gemeinden hat Gott wen, was für einen verantwortlichen Chef gestellt? Je einen Engel. Ich sah sieben goldene Leuchter und sieben Sterne. Also dürfen wir von einem Siebengestirn reden, ja. Und sieben Sterne. Die goldenen Leuchter sind sieben Gemeinden und die sieben Sterne sind sieben Engel. Was haben wir vor uns? Also irdische Darstellung von Ordnungen in der Geist- oder Engelwelt. Und heißt Asien. Und was ist das da? Patmos, die Insel Patmos, wer war da? Der greise Apostel Johannes. Hier empfing er die Offenbarung Jesu Christi. Er brauchte also nur von da aus nach Nordosten zu sehen und hatte in seinem Gesichtswinkel was vor sich? Die sieben Gemeinden, das sieben Gestirn Gottes auf der Erde. Dann fiel mir auf, ich verlängere diesen Schenkel und verlängere diesen Schenkel. Und das ist die symmetrische Mitte, Mittelachse hier. Und was liegt in dem ganzen Riesensektor heute? Unser großes Asien. Schaut, ich hätte das jetzt noch auf der gestrigen großen Weltkarte zeigen können. Den sieben Gemeinden, die in Asien sind, wusste der Heilige Geist schon vor 2000 Jahren, als er das da zur Darstellung gebracht hat, was am Ende der Tage dieser 2000 Jahre Asien heißen werde. Können wir uns denken, dass da in Asien ein Thron Satans sein könnte und unheimliche Verfolgungen? Und jetzt kommt das Wichtige, Eigenart. Eine Art der Verkündigung, jetzt nur nicht so und so, sondern es sei Evangelium noch mit Gesetz verbunden oder es sei reines Evangelium der Gnade ohne Gesetz. Asien. Asien. Das fängt so delikat, intim an, die Scheidung von Asien und dem übrigen Westen, oder sagen wir, Asien und Griechenland, nicht? Da ist Griechenland. Bevor ich diese feine, intime Differenzierung zwischen da und da nenne, erinnert mich, dass ich das ja nicht vergesse, noch die Erinnerung daran. Da kommt der Apostel Paulus mit seinen Mitarbeitern da in der Richtung und hat was im Sinn? Das Evangelium in Asien zu verkünden. Wer verwehrt es ihm? Der Geist Gottes. Und in Bithynien? Und dann verwehrt es ihm der Geist Christi. Eigenartig. An dessen Stelle hat er das Gesicht, mazedonischer Mann, komm herüber und hilf uns. Später darf er dann noch in Asien 2 Jahre lang sein Zeugnis geben. Und viele, viele glaubten es in der Schule des Tyrannus. Viele glaubten jetzt seiner Botschaft. Aber was passiert? Letzter Brief des Paulus überhaupt an seinen geliebten Jungen, Timotheus. Du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir, meinem Evangelium der Gnade ohne Gesetz, abgewandt haben. Wohin? Nicht von Christus weg, sondern orientiert nach Jerusalem zu den Zwölfen zurück, die alle gläubig waren, mit Tausenden, sogar Zehntausenden von Juden gläubig an den Herrn Jesus und alle Eiferer für das Gesetz. So. Da das Gesetz von heiligen Engeln angeordnet wurde, unter Kontrolle und Genehmigung Gottes, ist jeder Mensch und jede Körperschaft, die jetzt gläubig ist an den Herrn Jesus, sich aber besonders dann bewusst noch unter das Gesetz stellt. Durch die Gerechtigkeit Gottes, denen und deren Gerechtigkeit unterstellt, die das Gesetz angeordnet haben, also Engeln. Alle haben, die in Asien sind, ja, mich verlassen. Das reine, einmalige Evangelium der Gnade Gottes, ohne Werke, ohne Gesetz, sonst ist Gnade nicht mehr Gnade. So, ganz klar. Jetzt hören wir eine Anzahl Bibelstelle. In dieser Hinsicht, diesem Zusammenhang. Ah nein, jetzt kommt zuerst noch das Feine. Einfache, was der Geist Gottes einfach hinzusetzen versteht. Ja. Nämlich, wo habe ich das? Römer 16, Vers 5. Schlagen wir endlich mal unsere Bibel auf. Römer 16, Vers 5. Scheint das letzte Kapitel zu sein, im Römerbrief. Die vielen Grüße, die Paulus mitteilt. Grüßet auch die Versammlung in ihrem Hause. Grüßet Epänetus, meinen Geliebten, welcher der Erstling Asiens ist für Christum. Ah. Also, da ist ein Erstgeborener unter allen Asiaten genannt. So. Ist eine Geburt etwas Intimes? Und jetzt schlagen wir auf 1. Korinther 16, auch wieder 16, Vers 15. 1. Korinther 16, Vers 15. Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennet das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaia ist. Ein Erstling von Asien und nur ein Erstling von Achaia. Und wo liegt die Grenze? Zwischen diesen beiden Erstlingen? So. Ist Asien ein geografischer Begriff? Ist Achaia ein geografischer Begriff? Entspricht genau Asien, wird zu einer bestimmten Stunde und für eine bestimmte Zeit dem Paulus verwehrt, sein Evangelium zu verkündigen. Warum? Gott wusste ja, es kommen wird nicht. Komm herüber, hilf uns, den Griechen im Westen, Asien Osten. So, und jetzt eine Anzahl Stellen. Nur ein geografischer Begriff Asia. Und zwar vorerst das da hier. Wir schlagen, ich habe hier etwa fast 20 Stellen, neutestamentlich im Blick auf Asien. Erstens, in Ordnung, Apostelgeschichte 2,9. Zu Pfingsten waren auch Juden, ja aus aller Herren Länder, Juden. Warum? Das stört der Zuhörer. In Jerusalem waren auch Juden aus Asien. In Ordnung. Aber, Apostelgeschichte 6, 9. Wer, worin bestand, jetzt hätte ich beinahe gesagt, die Terroristengruppe. Ja, bitte. Die Stephanus gesteinigt haben. Da traten auf wieder Stephanus von Juden aus der Synagoge aus Asien. Erste Bemerkung, negativ. Schon in Apostelgeschichte 16, Vers 6 lesen wir, dass Paulus vom Heiligen Geiste verhindert wird, das Wort Gottes in Asien zu verkündigen. Hat Gott einen Grund gehabt. In Vers 7 wird der Geist Jesu das Wort Gottes in Bithynien zu verkündigen. Ja. Merken wir jetzt? Asien und Bithynien. So, ihr Schriftgelehrten, wo lesen wir etwas von dieser geografischen Zwillingsbezeichnung? Asien und Bithynien. Wir wissen jetzt ja schon, Paulus schreiben muss, du weißt, alle in Asien haben sich von mir abgewandt. Wohin? Nach Jerusalem. Nach dieser Ordnung des Reiches, irdischer Prägung. Also, vom Senkblei wollten sie nichts mehr wissen. Wir sind Vermessungsingenieure. Bitte schön. Kosmisch eingerichtet. Ich weiß nicht, ist der erste oder zweite Brief des Petrus, wie beginnt er? Den Fremdlingen, die in Asien und Bithynien sind. Also was macht Gott? Ja. Wenn ihr unbedingt mit dieser Lehre und dieser Ordnung zufrieden seid, bitte, also euch nach Jerusalem zu den Zwölfen richtet, dann werdet ihr auch von den Zwölfen bedient. Asien und Bithynien. Alles noch Apostelgeschichte, 19, Vers 10, Paulus in Ephesus, Hauptstadt von Asien. Da heißt es, sodass alle, die in Asien wohnten, diese Verkündigung des Evangeliums der Gnade hören konnten. Das ist Gott treu, nicht? Die haben also keine Entschuldigung, uns wurde das gar nicht ermöglicht, dazu zu kommen. 1922, Paulus selbst verweilt in Asien. 26, Paulus überredet nicht allein Ephesus, sondern in ganz Asien eine große Volksmenge. 27, da taucht die Artemis auf, welche ganz Asien und der Erdkreis verehrt. Apostelgeschichte 20, Vers 4, Paulus wird auf der Reise von Griechenland nach Mazedonien bis Asien begleitet. Aus Asien fährt er weiter nach Troas. Vers 16, Vers 20, Kapitel 20. Jetzt fährt Paulus nach Jerusalem und fährt an Ephesus, der Hauptstadt von Asien, vorbei, damit es nicht geschehe, etwa in Asien Zeit zu verlieren. Was heißt das? Sind die Riesenvolksmengen nicht mehr wert vor Gott? Dass er in Ephesus nicht mehr landen kann und in Asien kein Wort mehr verlieren darf. Um nicht etwa in Asien Zeit zu verlieren. Da wusste der Geist Gottes schon, was in ihren Herzen vollzogen worden war. In ihren Herzen haben sie schon wieder, Paulus war weg. Und jetzt kamen die von Jerusalem, bitte, so lesen wir, in den Zusammenhängen. Und da hat sogar der Petrus noch geheuchelt mit seinen, weil die von Jakobus von Jerusalem gekommen sind, nachdem er wagte, mit den Heiden zu essen, nicht? So. Um etwa in Asien Zeit zu verlieren. Er lässt die Ältesten von Ephesus an den Hafen von Ephesus kommen. Fertigt sie da ab und sagt ihnen, unter euch werden Wölfe auftreten, unter euren eigenen Reihen, die der Herde nicht schonen werden. Jetzt Kapitel 24, 18 und 21, 27. Paulus im Tempel von Jerusalem. Da sind wieder Juden aus Asien da und die machen einen Aufruhr. Merken wir langsam etwas, aber kommen wir immer noch nicht nach. Juden aus Asien machen einen Aufruhr. Kapitel 27, 2. Ein Schiff längs Asien berührt nur noch die Orte so und so mit Paulus. 1. Korinther 16, 19. Es grüßen die Versammlungen Asiens. Das war noch gut. 2. Korinther 1, 8. Ihr sollt wissen, ihr Korinther. Da, nicht Korinth, da, da, im Westen. Dass die Drangsale, die uns in Asien widerfahren sind, so furchtbar waren, dass wir am Leben verzweifelten. Braucht da beim Paulus etwas? Und nur weil wir das Urteil des Todes in uns selbst trugen, kamen wir doch. Das heißt also, wenn sie uns umbringen, wir haben ja schon das Todesurteil in Bezug auf unseren alten Menschen unterschrieben, ist ja in Ordnung, nicht? Sodass wir am Leben verzweifelten, aber nur in einer geografischen Landschaft. In Asien. Also bitte, ja. Damals. Prophetisch für heute. Dann 2. Timotheus 1, 15. Jetzt kommt die tragische Bemerkung. Timotheus, letzter Brief des Paulus. Du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Nicht von Christus, nicht vom Evangelium, sondern sie glauben an den Herrn Jesus weiter, aber sind Eiferer für das Gesetz. Jetzt das Wort, das ich schon vorausgenommen habe, 1. Petrus 1, Vers 1. Den Fremdlingen von der Zerstreuung, die in Asien und Bithynien sind, also genau in den geografischen Bezirken, wo der Geist Gottes und der Geist Jesu, der Heilige Geist und der Geist Jesu das verwehrt haben, weil sie wussten, was kommt, wie es kommen wird. Wäre schade, um weitere Zeit zu verlieren, haben wir ja gelesen. Offenbarung 1, Vers 4. Achtung, Achtung. Was steht da? Ich, Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asien sind, seinen Gruß. Ist Johannes einer der 12? Ja. Wer wird es also als Betreuer dieser Gemeinden in Asien eingesetzt? Petrus, Johannes, ganz klar. Ganz klar, eindeutig. Schreibe diese Dinge alle. Wem? Den 7 Gemeinden in Asien sind. Das war eine ganz, merken wir, wenn der Paulus da zum Verzweifeln gebracht worden ist, am Leben verzweifelt, was das braucht. Ne? Das war eine ganz, merken wir, wenn der Paulus da zum Verzweifeln gebracht worden ist, am Leben verzweifelte, was das braucht. Ne? Das war ein Kerl, ne? In der Hinsicht. Bitte. Also, den 7 Gemeinden in Asien schreibe, so, Ephesus und so weiter, 7 bis Laodicea. Ich darf kurz machen. Es sind 7 Gemeinden. Die ersten Worte an 5 von den 7 Gemeinden lauten: Ich kenne deine Werke. Haben wir hier die Quittung? Verlangt das Gesetz Werke, um gerechtfertigt zu werden oder verdammt zu werden? Dann geht es weiter. Wenn du so oder so jetzt gehorsam bist oder handelst, dann auch ich. Aber wenn du nicht, dann ich auch nicht. Ist das die Sprache der Gnade? Das ist das Gesetz.
Darum kommt die Botschaft auf das Dolmetscher.
Bitte? Darum kommt die Botschaft. Aha, sehr gut. Offenbarung 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Das sage ich zum Glück vorerst nicht. Aber was macht Jesus? Der übergibt das nicht seinem Freund Johannes, seinem Lieblingsjünger, sondern er übergibt diese Botschaften der unbarmherzigsten Gerichte Gottes einem seinem Engel. Seinem Engel. Und der Johannes empfängt diese Gerichtsbotschaften nicht aus der Hand Jesu Christi, sondern aus der Hand des Engels Jesu Christi, das ist der Engel des Herrn. Der Herr ist immer Christus und der Engel des Herrn ist der erschaffene Engelfürst, den der Vater dem Sohn als Adjutanten zur Verfügung gestellt hat. Offenbarung 22 sagt Jesus, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu verkündigen. Da habe ich gefragt, Herr, warum kannst du nicht mehr mit deinem Lieblingsjünger Johannes persönlich reden? Antwort, weil es sich hier in diesem Offenbarungsbuch um Dinge handelt, die weder nach dem Herzen des Vaters, noch des Sohnes, noch des Heiligen Geistes sind, sondern Anordnungen, Anträgen heiliger Engel entsprechen. Jener Engel, denen Gott damals die Ehre gegeben hat, am Sinai die Gesetzesentwürfe vorzulegen, die Gott dann in bestimmten Weisen genehmigt hat. So. Wer sich unter Gesetz stellt, ist unter der gleichzeitig nicht nur unter Gesetz, sondern nicht unter der Gerichtsbarkeit der Gnade Gottes, sondern unter der Gerichtsbarkeit unbarmherziger heiliger Engel. Ist das Geografiestunde heute Abend? Sagen wir mal ja, aber eine eigenartige Geografiestunde. Ist das eine Orientierung? Johannes den sieben Versammlungen, die in Asien sind. Nach dem Befehl, sende das Buch den sieben Versammlungen in Asien. Bitte. Denen liegt das. Ne? Wenn ich warte zu sagen, das sind Dinge, die nicht nach dem Herzen Gottes sind. Ist dieser unser Gott und Vater die Liebe? Na, seid ihr nicht ganz sicher? Endlich. So. Gut. Und was lesen wir von dieser Liebe? Die Liebe Gottes rechnet das Böse nicht zu. Das glauben wir noch lange nicht, wir Gläubigen. Sonst würden wir das Gleiche machen. Und das Gesetz rechnet das Böse auch nicht zu. Genau das Gegenteil, ganz genau, bis auf den Atomkern. So. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Hätte Gott in seiner Liebe, trotz seiner Liebe, Gelegenheit genug, sich erbittern zu lassen, wenn er in seine Schöpfung hineinblickt. Aber da er die Liebe ist, die unaussprechliche Liebe, ist es ihm unmöglich, sich im Geringsten auch nur erbittern zu lassen. Er liebt und liebt und liebt ohne Anfang und ohne Ende. Liebt Gott die Welt? Nicht ganz sicher? Aha. Wann hört sie auf? Aha. Ist ein Unterschied zwischen dem Herzen Gottes und dem Gesetz? Das Gesetz verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit und unser Gott ist der Vater der Barmherzigkeit. Und endlich einer in seiner Ecke. Ja. Ja. Und sein Sohn erklärt den Gesetzeslehrern gegenüber, jetzt geht einmal nach Hause und denkt ein wenig darüber nach, was es heißt, ich, Gott, habe wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Sollen die Gesetzeslehrer mal ein wenig drüber nachdenken. Geografiestunde, Ost-West, wir kommen für heute zum Schluss. Stimmt es jetzt? Ne? Hier ließ Gott den Apostel Johannes gefangen setzen. Genau Blickrichtung zu den sieben Gemeinden. Also es war keine große Sache, seine Botschaft an die sieben Gemeinden in Asien zu übermitteln. So. Was wir sehen dürfen, ist dieser Sektor heute Asien. Ist biblische Geografie auch prophetischen Charakter? Und zwar ganz einschneidend Wenn ich hier verlängere, ich habe nur immer so Gerüchte von deutschen Geschwistern ins Ohr bekommen, oder nice Linie. Sagt das euch etwas? Nicht mehr. Ja. Könnt hier verlängern, dann haben wir es nicht. Das ist heute, sagen wir, der eiserne Vorhang und trennt heute den Osten vom Westen. Jetzt können wir. Was kommt jetzt dann? Jetzt kommt dann Asien, zwei Großmächte, Medien und Persien und Griechenland. So. Und das beginnt, Daniel 8, beginnt, da ist ein Tier, ein Haustier, Witter, das heißt vor dem Flusse. Was heißt das? Vom, heißt östlich. Ne? Und eines westlich. So. Osten und Westen. Gewaltige geografische Begriffe und nicht nur das, sondern heilsgeschichtlich und sogar so in Bezug auf Evangelium der Gnade, wohin durfte Paulus überhaupt nur reisen? Hat er einen Schritt nach Osten gemacht? Ne? Keinen einzigen. Nach Süden auch nicht. Und zwar nicht genau nicht nach Norden, sondern genau nach Nordwesten. Nur nach Nordwesten. Aus dem Stamm Benjamin, Josef und Benjamin lagerten im Nordwesten, in der Lagerordnung in der Wüste. Sind das Ordnungsprogramme, kleine Vorbilder, große prophetische Gottes, göttliche Wirklichkeiten? Dass wir gerade, liebe Geschwister, in dem Sektor leben dürfen. Und ich schließe. Und wir, wie sagt man, wir Viehhirten als Schweizer, auch. Also nicht nur Engadin, Engedi, sondern für eine Erinnerung, hebräisch. Unser Zentralkanton heißt wie? Einer der drei Urkantone, Zentralkanton am Gotthard. Ur-I. Wer kann ein bisschen hebräisch? Das heißt mein Licht. Ja, Gott möge da viel Gnade schenken. Amen. Geliebter Vater, wir möchten dir ganz herzlich danken für diesen Abend und die vielen Orientierungen, die uns unser lieber Bruder geben durfte. Wir sind immer wieder erstaunt, vielleicht sogar erschüttert, wie wunderbar du alles gestaltet hast, gemacht hast, in deiner Weisheit. Und wir dummen Menschen begreifen nicht, was das alles heißen mag, was geschrieben ist. Wir können nur darüber immer wieder anbeten und sagen, Herr, wer bist du? Und wer sind wir als kleine Menschen, die du hineingestellt hast in diese deine Schöpfung? Und wie hast du alles bereitet? Und wie haben sich die Menschen benommen oder wie sind sie geführt geworden? Wir haben es gehört ja an diesen Gemeinden in Kleinasien. Sie sind zurückgefallen. Du hast ihnen etwas angeboten, was Wunderbares, nämlich die Gnade. Hast deine Liebe ihnen offenbart in wunderbarer Weise durch den Apostel Paulus. Er aber ist verzagt und verzweifelt gewesen, weil sie das nicht angenommen haben, was du aus Gnade bereitet hast. Und nun dürfen wir, die wir hier zusammenkommen, wissen, dass wir unter deiner Gnade leben dürfen, dass du uns als deine Kinder angenommen hast und dass du uns bereiten willst, nicht mehr unter dem Gesetz zu leben, der Verurteilung des Gerichtes, sondern wir dürfen uns selber richten, indem wir an dich glauben und glauben allem, was geschrieben steht. Und da danken wir dir wieder von ganzem Herzen, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dass du unseren lieben Bruder Mohl in dieser Weise mit Gnadengaben gesegnet hast, dass er uns das vermitteln darf. Gib, dass wir erkennen, was du uns in diesen Tagen sagen willst. dann wir dich mit ganz neuen Augen schauen dürfen und unser Herz frohlocken darf und wir in der Freude des Evangeliums, des Christus leben dürfen, wissen dürfen, unsere Heimat ist nicht der Kosmos. Unsere Heimat ist bei dir, über den Himmel hinaus, in einem Licht, wo niemand zukommen kann. Und wir haben gehört, dort ist das Paradies, das Original. Dort hinein willst du uns führen. Und dann willst du bei uns sein. Wir danken dir jetzt schon für dieses Hoffnungsgut. Gib, dass wir das festhalten in Liebe. Amen.
Amen.
Prophetische, biblische Geographie in der Großartigkeit göttlicher Orientierung über Himmel und Erde. Biblische Geographie nach Namen und Gegebenheiten, heute in höchster Aktualität vor uns. Auf unserer Erde, die Oberfläche nach Längen und Breiten und dann nach Tiefen und Höhen, in den Tiefen unserer Erde ein Totenreich, ein Zentralsitz Satans, in der höchsten Höhe der Schöpfung der Thron Gottes, unsere Erde an tiefster Stelle und Gott selbst außerhalb seiner Schöpfung, wohnend in dem unzugänglichen Licht, in das wir durch die Gnade Gottes versetzt sind, thronend in seiner Schöpfung, zur Rechtsprechung, in Audienz empfangend. Und nun unser Hauptunterthema, Ost und West vorläufig. Natürlich Nord und Süd spielt auch eine Rolle. Im Blick auf die Tatsache, dass Längen und Breiten, also auf unserer Erde Längen und Breite gerade Ordnungen sind, nach dem Maß, wie die gewöhnliche Praxis eines Baufachmanns es dann Messschnüre nennt oder das Baugespann, wo die Schnüre gespannt werden, benutzt der Heilige Geist ebenfalls, um eben die Ordnungen in horizontaler Richtung, also in dem Fall auf unserer Erdoberfläche, festzusetzen. Und diese Längen- und Breitenordnungen auf unserer Erdoberfläche hat Gott seinem Volk Israel als Nation in erster Linie zugeteilt. Während wir es zu tun haben dürfen, in besonderer Weise mit den tiefsten Tiefen des göttlichen Programmes, aber auch mit den höchsten Höhen und den Überhöhen göttlicher Gegenwart oder göttlicher Heiligkeit in Bezug auf die Wohnungen in seinem Hause, wo auch wir zu Hause sein dürfen. Und nun hat die Bibel, da dürfen wir einen Augenblick stehen bleiben, weil das ja unsere Stellung ist. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den Überhimmeln, lesen wir. Nachdem Gott unseren alten Menschen mit Christus hat kreuzigen lassen, sterben und begraben lassen, mit ihm hinabgefahren ist dorthin, wo nach dem Gesetz unser alter Mensch hingehört, und das Gesetz dann nicht mehr weiter weiß oder am Ende seiner Weisheit ist, beginnt dann die verborgene Weisheit Gottes, aus dem Tode Leben zu schaffen und aus der Finsternis das Licht und aus der Sündennot die Gerechtigkeit und die Heiligkeit, triumphierend eben als der einzige wunderbare, einzig anbetungswürdige Gott und Vater. Und dann nennt nun die Schrift, einmal spricht sie von den Messschnüren des Tohu und dem Senkblei des Bohu. Tohu war Bohu. Wo kommt das zuerst vor in unserer Bibel? Ja, ganz vorn. Zweiter Satz. Und der Geist Gottes schwebte über den Finsterniswasser. Die Erde war Tohu war Bohu. Heißt wüst und leer. Wunderbar. Wenn Gott ein Tohu war Bohu Zustand vorfindet, dann ist das betroffene Gebiet oder der betroffene Mensch. Gab es in unserem Leben auch schon so Zustände von Tohu Wabohu? Dann ist die betreffende Gegend erbarmungswürdig da und der betreffende Mensch nicht minder, aber unser Gott wartet darauf, bis er solche Vorbedingungen findet. Für ihn ist der Zustand des Tohu, Wüst, gleich Messschnüre. Das heißt, da fängt er erst etwas Neues an. Verherrlicht. Die Schrift spricht von den Messschnüren des Tohu und dem Senkblei des Bohu. Und wenn es dann ganz leer ist bei uns da drin, dann hat Gott seinen Senkel hereingelotet, in unsere Tiefe hinabgestiegen mit uns und erhebt uns über alle Himmel, bis in die Vollkommenheit seiner selbst. Das sind so gewaltige Ordnungen, und ich darf das Weitere noch erwähnen, nicht oder noch gewaltiger vielleicht. Da spricht die Schrift vom Tohu des Rechtes und vom Bohu der Gerechtigkeit. Recht und Gerechtigkeit, ein Zwillingspaar, das in unserer Schrift immer wieder erscheint. Worin besteht der Unterschied? Jetzt haben wir es. Ne? Recht, der Begriff Recht ordnet die Beziehung, ja, jetzt beim Neubau, mit den Nachbarn, nicht? Grenzabstände und alle Beziehungen nach dem Gesetz, horizontal. Oder von Mensch zu Mensch oder von Nation zu Nation. Das Recht spielt hier die Rolle. Und jetzt verglichen wieder mit den Messschnüren in unserem Gotteswort. Und jetzt, wo es sich handelt um Gerechtigkeit, das ist was ganz anderes. Vom Senkblei der Gerechtigkeit. Aha. Was ist der Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit? Ordnung horizontal, Ordnung von den tiefsten Tiefen in die höchsten Höhen, ist Gerechtigkeit. Ich wiederhole das einfache, handgreifliche, bildlich gesprochen, handgreifliche Ding. Wer von uns hat schon an der Firmatafel eines Rechtsanwaltes gelesen, Gerechtigkeitsanwalt? Wer? Kommt einem Rechtsanwalt gar nicht in den Sinn. Er würde ja direkt blöd dastehen. Würde jedermann den Kopf schütteln. Ja, so was. Was bildet sich denn der ein? Oder so etwas nicht. Nein. Recht hat es zu tun in der Schöpfung von Mensch zu Mensch, von Geschöpf zu Geschöpf, von Nation zu Nation in dieser Schöpfung. Gerechtigkeit hat es zu tun mit dem dreimal heiligen Höchsten, Gott, und dem tiefst gefallensten Sünder. Das ist Gerechtigkeit. So.
Ach, du darfst mal was sagen. Ich habe eigentlich für diese Konferenz ein bisschen was vorgesehen gehabt, mal über Recht zu sprechen. Wer ist das Recht? Über Verträge, die der Gott mit uns macht. Ich weiß nicht, ob es dazu kommt. Aber ich habe das ausgearbeitet und habe einmal festgestellt, was ist das Recht? Überhaupt das Recht. Wir machen ja alle Verträge hier. Ja. Und Gott hat eine Reihe von Verträgen mit uns geschlossen, um sein Recht herauszustellen. Und wenn wir nach Recht gerichtet würden, nach Recht, kann ich Ihnen sagen, wenn Sie das in der Bibel verfolgen, da wird er uns hören und sehen vergehen. Ja. Denn Gott ist das Recht und alles muss sich nach diesem Recht halten. Das ist das Wunderbare, dass Gott nicht nur Recht ist, sondern auch Liebe. Und wenn wir das mal kennen, sehen wir auch die Gesetze, alles, was da drin verborgen ist. Ja. Also es war ein ungeheures Thema und da bin ich erst dahinter gekommen, wie eigentlich alles abläuft in diesem Leben, wenn wir wissen, was Recht und Gerechtigkeit ist.
Schön. Nun, viertens, Hauptunterthema Ost und West. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Dann haben wir gesehen, persönlich, wie Gott es pflegt zu tun, in einfachsten Modellen gewaltigste Dinge fortzuführen, und zwar auch wachstümlich. Wir haben gehört, wir lesen von einem Erstling in Christo für Gott von Asien, Osten, und einem Erstling für Gott in Christo von Achaia. Da haben wir ja in den Plänchen das dahin deutlich gesehen. Da sind die Meeresteile genau zwischen Griechenland und dem kleinen Asien, wie wir es kennengelernt haben, dem römischen Bezirk Asia, östlich von der Meeresbucht dort und westlich davon Mazedonien und Griechenland. Asien Osten und Griechenland im Westen. Und da scheiden sich, kann man da sagen, die Geister und die Mächte und die Sprachen und die Gottesordnungen jetzt einmal zuerst auf unserer Erdoberfläche, Ost und West. Jetzt dürfen wir weiterfahren und eine gewaltige Gottesordnung in Bezug auf Ost und West kennenlernen, beachten lernen, kennenlernen, ich hoffe verstehen lernen und dadurch eine Grundlage für eine weitere und weitreichende göttliche Offenbarung zu bekommen. In ein und demselben Wort, Osten, und ebenfalls demgegenüber Westen, haben wir im Griechischen für Osten das Wort Keden und Westen Acha. Und nun ist die Fülle der Bedeutung, es sind zwei Worte mit je drei Buchstaben Hebräischen. Und was nun der Geist Gottes in diese Worte hineinzulegen vermochte und hineingelegt hat, ist nun gewaltig. Und wenn wir die Dinge dann kennen, diese Buntfarbigkeit der Begriffe, dann verstehen wir auch hier dieses geografische Schema für unsere ganze Erde, Nord, Süd, West, Ost, Mitte, Jerusalem, Israel, wie wir gelernt haben. Nämlich, wir haben gesehen, Osten ist vorn. Danke. Osten ist vorn. Das Wort Keden muss mal übersetzt werden mit vorn. Sonnenaufgang. Ich richte mein Angesicht nach Sonnenaufgang vorn. Dann ist Westen hinten und Norden ist links und Süden ist rechts. Wunderbar. Links ist immer die finstere Opposition und rechts ist oder das gut gemeinte oder mindestens lichtmäßige Positive. Dann haben wir zweitens, Kedem heißt, das ist das Erste und Acha, das Letzte. Also, das, was im Osten ist, und geschah, war zuerst. Und das, was im Westen ist, ist das Letzte. Das Letzte. Das Erste, Osten oder vorn, ist im Hebräischen gleichbedeutend mit die Ersten und Westen die Letzten. Ich fahre weiter. In der Familie können wir das so sagen, oder sagt die Schrift, Osten die Ersten sind die Vorfahren und Westen die Nachkommen. Vorn ist der Anfang und hinten ist das Ende.
Nicht Aufgang und Untergang.
Bitte?
Nicht Aufgang und Untergang. Und
doch, das ist alles da.
Ja, das ist richtig, aber Untergang wäre ja Untergang. Du sagst Anfang und...
Nein, ich habe gesagt Aufgang und Untergang. Ich wiederhole. Also, Aufgang und Untergang ist vorn und hinten. Die Ersten, die Letzten. Ja, persönlich die Vorfahren, die Nachkommen. Vorn im Osten ist der Anfang der Dinge und im Westen das Ende der Dinge. Im Osten sind die Früheren und im Westen die Späteren. Ist eigenartig, konsequenterweise, im Osten sind die Vergangenen und im Westen sind die Kommenden, im Osten die Vergangenheit und im Westen liegt die Zukunft. Das ist das Morgenland und das ist das Abendland. Oh. Kann uns die Schrift in Verlegenheit bringen. Schon so mit primitivsten Dingen. Und jetzt diese Dinge beachten und sich da einen Blick göttlicher Herkunft schenken lassen, nehmen wir so. Alles, was im Anfang von Gott gewirkt war, das war das Erste, das war vorn. Das sind die früheren Dinge. Gehört aber der Vergangenheit an. Und zwar der fernen. Je anfänglicher, je mehr die Dinge die ersten waren, umso mehr liegen sie in der Vergangenheit. Umgekehrt, diejenigen, die hinten sind, ja, sagen wir es mal, das sind die Letzten, nicht? Stimmt. Das sind die Nachkommen, das ist das Ende, das sind die Späteren, aber das sind die Kommenden und denen gehört die Zukunft im Westen. Blicken wir mal schnell auf unser Erdenrund. Wem gehört denn die letzte Zukunft, wenn die denen gegeben ist, die im Osten, Westen geografisch auf unserer Erde ein Weltreich bilden? Ganz einfache Antwort. Bis vor kurzem war es England und jetzt ist es USA. Nicht zu machen, denen gehört die letzte Zukunft. Herrschaft über die Erde. Und sonst niemand. Bin ich frech?
Sehr.
Bitte?
Sehr.
Das ist typisch wieder der Emil, nicht wahr? Er hat recht. Darf man im Blick auf die Haltung allem zu glauben, was geschrieben steht, auch in so Kleinzeug da, vorn und hinten, Erste und Letzte, Zukunft, Vergangenheit, darf man da allem glauben? Ja. Hat der Heilige Geist Freude daran, wenn man allem glaubt, auch den kleinsten Dingen und Buchstaben und Silben? Ja. Der hat so Freude daran, dass er nicht anders kann, als die Dinge offenbaren, die darin verborgen sind. Nun haben wir in Daniel 2 das weltberühmte Standbild. In Daniel 7 vier Tiere. In Daniel 8 die militärische Auseinandersetzung zwischen Ost und West. In Offenbarung 6 ebenfalls. Militärische Auseinandersetzung zwischen Ost und West kann also schon zum Vorherein nur wie ausgehen. Zugunsten von? Wer hat die Zukunft? Wem hat Gott die als die Kommenden die Ehre gegeben? Westen. So.
Aber da gibt es dann Freunde, die sagen, aha, wenn der Bruder Mull so etwas behauptet.
Und dann?
Und dann wollen wir abwarten.
Ach so, ja. Wir kennen einen feinen lieben Bruder, der sagt dann, aha, ich warte, bis es soweit ist. Und dann bin ich sicher, nicht? Also, ist das dann ein Prophet, der Betreffende? Ja, meinetwegen so hinterher, wenn man es dann erfasst hat, gibt ja viele, die merken es ja dann noch nicht einmal, nicht wahr? Also, wir haben hier wieder ein geografisches Schema von unserer Erdoberfläche. Mitte Jerusalem, Israel, Nabel der Erde, Mose, Jesus, typisch, als typische Persönlichkeiten, ebenfalls als Söhne Abrahams, Ismaeliten, das sind die Araber. Also, unsere Araberwelt sind Söhne Abrahams, aber nicht nach der Verheißung durch die Frau Abrahams, sondern durch die ägyptische Magd namens Hagar, die gebar dem Abraham einen Sohn namens Ismael. So wie Gott für die Nachkommen Isaaks den Namen Israel bestimmt hat, so hat Gott auch für die Nachkommen, für die Araber und ihren Stammvater den Namen Ismael, hat Gott verfügt, dass dieser Sohn Abrahams diesen Namen, sehen wir mal, Israel, Ismael. Da ist also da nur ein Buchstabe ausgetauscht. Ne? Also das sind ja Halbbrüder. Also die ganze wirkliche, nach dem Blut, Araberwelt, sind Söhne Abrahams. Aber über die ägyptische Magd, nicht nach der Verheißung. Die Schrift sagt nach dem Fleisch, Ismael kommen die Araber. Nach der Verheißung, Abraham, Isaac und dann Israel von Jakob an. Dann haben wir von hier aus jetzt, das ist die orientierende Ausgangslage Mitte. Osten, Westen. Wir haben hier Japan, äußerster Osten, USA, äußerster Westen bei uns. Was hier nun dargestellt ist, sind nach Daniel 2, nach dem Standbild, die vier Weltreiche, Babel, Persien, Griechenland, Rom. Zwei Weltreiche sind östlich von Israel und zwei Weltreiche sind westlich von Israel. Und jetzt erinnern wir uns, wenn ich das so zeige, bildet das den alten Erdkreis. Noch einmal erinnern, von Indien bis Äthiopien und bis Spanien und bis zum äußeren Norden. Der alte Erdkreis ist da. Und jetzt zur Zeit des Endes spielen die äußersten geografischen Extremitäten die Hauptrolle. Eine eigenartige symmetrische Ordnung. Zwei Weltreiche östlich und zwei Weltreiche westlich. Und jetzt fragen wir uns, ob das, was ich frech auszudrücken wagte, einfach stimmt. War Babel weit in den Osten reichend? Lag es im Osten? Ja. Hat Persien schon Kleinasien, also bis auf die heutige Türkei, beherrscht? Sogar schon Städte in Griechenland. Sogar. Persien. Noch westlicher, das Weltreich der Meder und Perser, ist Griechenland noch westlicher als Persien. Das dritte. Zum ersten Mal westlich von Israel. Das ist eine große Trennung. Ost-West. Ist das Römische Reich, hat das noch westlicher gereicht als das Griechische? Naja, bis und mit Großbritannien. Britannia war eine römische Provinz. Also schon andeutend, dass das Römische Reich von damals mit Britannien schon über dem Wasserkanal drüben, nicht? Schon andeutend, dass das Römische Reich, Heilige Römische Reich, deutsche Nation, was haben wir da vor uns? Da haben wir romanische Völker und Sprachen, im südlichen Gebiet, ne? Und germanische Völker und Sprachen im nördlichen Gebiet. Ne? Heiliges römisches Reich, deutscher Nation. Und was ist geschehen? Ja, er hat zuerst kommt das Zweite. Also, die Reihenfolge der Weltreiche, wie sie Gott in seinem Weltplan und Heilsplan festgelegt hat, geht ohne weiteres, beginnt im alten Erdkreis, im äußeren Osten, verlagert sich geografisch nebeneinander, zeitlich nacheinander, unweigerlich von Osten nach Westen. Stimmt. War Babel das Erste? Gehörte es, als Griechenland zur Weltherrschaft kam, der Vergangenheit an? War dann Rom das Kommende? Stimmt. Erlaubst du mir, so frech zu sein?
Sicher. Sicher, weil du liebbereit bist.
Also. Nicht nur diese Ordnung von Ost nach West, so wie übrigens ja Gott das darstellt, im Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang, haben wir vor uns, dass diese Ablösung der Weltreiche, zuerst einmal dieser vier, vom Geiste Gottes geschaut wird als ein menschlicher Organismus. So sogar. Zuerst einmal die Frage, ist das, scheint da ein Ordnungsprinzip vorzulegen, schon in dieser Folge von Ost nach West? Jawohl. Wenn es aber dazu kommt, dass das nicht nur ein geografisch-zeitliches System ist, ein Ordnungssystem, sondern direkt ein menschlicher Organismus. Du, Nebukadnezar, König von Babel, bist das Haupt. Hauptstück eines menschlichen Organismus. Ihr Medien und Persien, ihr seid Brust und Arme. Stimmt die Reihenfolge. Griechenland Bauch und Lenden. Rom Schenkel, Füße und Zehen. So. Was fällt noch am menschlichen Organismus? Alles da. Wenn das Haupt hier liegt, und Füße, Schenkel, Füße und Zehen hier. Wo sind dann, wenn die Schenkel da sind, sagen wir mal, wo nur können wir die Füße und die Zehen dann suchen? Etwa hier. Unmöglich. Nur wo? Nur im äußersten Westen. Und jetzt zurück zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Was geschah? Genau. Wie Schenkel, zwei, da wo die Arme sind, bei Persien, nicht? Meder und Perser. Ne? Ja. Und jetzt bei Rom, zwei Schenkel, jetzt haben wir das Heilige Römische Reich mit den romanischen Sprachen und Völkern und im Norden das deutsche oder germanische Volkstum und die Sprachen und das geschieht. Während das Weltreich von Rom unterging und zugunsten des religiösen Rom, verlagerten sich die romanischen Sprachen und Völker nach Südamerika und die germanischen Sprachen und Völker nach Nordamerika. Stimmt das mit so langen Gliedern am menschlichen Leib? Also wo nur sind die Füße und die Zehen zu finden? Im äußersten Westen, also USA. Was Japan betrifft, habe ich den Eindruck, dieses Standbild Nebukadnezar, Daniel 2, wird meistens so dargestellt. Und jetzt ist es dann so. Im äußersten Westen die Füße und da im Osten die Hände. Was nun hier in diesem leichten Rot dargestellt ist, die geschichtliche Folge, das geschichtliche Ereignis das stattfand, als das Ende des medisch-persischen Weltreiches gekommen war und Gott jetzt zum ersten Mal westlich von Israel ein Volk hat aufkommen lassen, das dann unter der Führung Alexander des Großen in zwei Etappen das Riesenweltreich der Perser, das vollständig unbesiegbar dastand. Nach dem Zeugnis der Schrift. Na, eben noch mit kreatürlicher Beurteilung. Überrannt Alexander der Große in zwei Etappen, Kleinasien zuerst und dann das ganze Perserreich bis an den Indus. Er starb, Alexander der Große starb mit 33 Jahren. Wo ist ein Jüngling von 33 Jahren hier? Ne? Bitte, heutzutage ein Jüngling, nicht? 33 Jahre. In Babel.